Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei. Hi, ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und vor mir sitzt Chami Hack. Und wir sitzen hier gerade in einem kleinen Konferenzraum in der Bildredaktion, der Politikredaktion im Bildgebäude in der Axel-Springer-Straße.
Genau.
Und wir haben heute ja schon viel gemacht, beziehungsweise Chami. Das war schon eine Konferenz hier von der Politikredaktion und dann waren wir noch zusammen oben in der großen Redaktionsbesprechung für die heutige Ausgabe.
Ja.
Ja, für die heutige Ausgabe. Mhm. Genau, und jetzt haben wir ein bisschen Zeit für unser Gespräch.
Ja, freue mich.
Ja, ich stelle dich einmal kurz vor und dann kannst du gerne ergänzen, korrigieren.
Ja.
Also, du bist 1993 in Bangladesch geboren und hast Betriebswirtschaftslehre und Journalismus mit Bachelor in Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, studiert. Du hast schon während des Studiums als Bloggerin feministische Texte veröffentlicht und dich für eine säkuläre Gesellschaft eingesetzt. Säkulär bedeutet in diesem Zusammenhang Trennung von Staat und Religion, richtig?
Genau, und auch in diesem Kontext in Bangladesch, säkular bedeutet auch die Demokratie in diesem Kontext. Also wenn du an die Definition schaust, das heißt, säkular bedeutet was anderes, aber in diesem Kontext, wo alles schwierig ist, Säkularismus ist wichtig. Das sehe ich auch als Demokratie. Ja.
Super. Mhm. 2013 hast du dich dann für die Shabak, Shabak-Bewegung engagiert. Und ja, die entstand überwiegend aus jungen Aktivisten und Studentinnen, die ja für ein demokratisches und pluralistisches Bangladesch demonstriert haben und demonstrieren noch oder nicht mehr?
Die Gruppe gibt es immer noch, aber natürlich ist es nicht so massiv wie vorher. Ja.
Ja, okay. Ja, und den politischen Missbrauch durch Religion. Dein Aktivismus und die Online-Präsenz zu diesen Themen hat dazu geführt, dass dein Leben in Bangladesch nicht mehr sicher war. Und nachdem Menschen in deinem Umkreis umgebracht wurden oder ja, Drohungen bekommen haben, bist du nach Deutschland geflohen. Und hier lebst du seit 2015 und seit 2018 in Berlin und hast ein Praktikum bei der Berliner Tageszeitung, der Taz, gemacht und dann eine journalistische Ausbildung an der Axel Springer Akademie absolviert und arbeitest jetzt bei Die Bild mit der Spezialisierung auf Menschenrechte und Feminismus in der Politikabteilung.
Ja, genau richtig.
Super. Ja. Ich fange mal ganz vorne an. Wusstest du schon als kleines Kind oder als du in deinem Jugendalter, dass du Journalistin werden willst?
Ich wusste nicht genau, dass ich Journalistin sein will, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich etwas in diese Richtung machen will. Weil ich bin in der Familie von meinem Onkel aufgewachsen und mein Onkel, also der jüngere Bruder von meiner Mutter, er war Journalist. Und Lokaljournalist. Und wir hatten jeden Tag zwei lokale Zeitungen und eine Tageszeitung. Und das war ein gewöhnlich jedes Morgen einmal als Kind. Ich wüsste vielleicht nicht, aber das hat mir Spaß gemacht, immer die Zeitung anzufassen und schauen. Natürlich am Anfang hatte ich nur Interesse an Promi-Geschichte, Celebrity-Geschichte. Daher kommt diese Gewohnheit. Und später habe ich das dann entwickelt, als ich politische Meinung entwickelt habe. Ja.
Und wie kam es, dass du ja, dich wirklich so politisch engagiert hast? Vor allem mit dem Hintergrund, dass es ja durchaus auch gefährlich für die eigene Sicherheit ist.
Ich glaube, zwei Sachen haben eine Rolle gespielt. Mein Onkel. Und die Atmosphäre, Journalismus. Und mein Onkel war auch der Präsident von einer sehr großen kulturellen Organisation. und sie machen sehr politische, kulturelle Bewegung. Und als ich Kind war, jung war, ich war immer unterwegs mit meinem Onkel. Und andere Grund ist meine Kindheit. Es war eine sehr schwierige Kindheit, weil wir haben ohne Vater aufgewachsen. Alleinerziehende Mutter in Deutschland ist es auch schwierig, aber nicht ein sehr schwierig. Es gibt so viele Möglichkeiten, Chancen von der Staat, auch gesellschaftlich. Aber ein Land in Bangladesch, wo 90% Muslim sind, ist es sehr, sehr tabu und schwierig. Viele haben nie uns Familie genannt, weil wir keinen Mann in unserer Familie hatten. Ich und meine Schwester und meine Mutter. Und meine Mutter ist ein Opfer von Child Marriage, Kinderheirat. Sie war 14 Jahre alt, 1,4. Das hat mich immer bewegt, diese Schwierigkeit, auch die Bilder von Männern, weil ich mögte nicht meinen Vater mehr. Und wegen ihm hatten wir so viele Probleme und Schwierigkeiten. Und auch ich war ein komisches Kind. Ich habe immer Fragen gestellt, wenn etwas mich genervt, vor allem meine Freiheit beschränkt, Kleidung, du bist Frau, jetzt erwachsen, du darfst nicht Fußball spielen, Cricket spielen. Ich habe immer Fragen gestellt und ich habe nie unsere Gesellschaft, diese Kultur, vor allem diese von der muslimischen Gesellschaft, dieser Druck hat mich, würde ich sagen, nicht motivieren, würde ich sagen, hat mich bewegt. Und dachte ich, es war nicht geplant, es war nicht, dass ich habe Bücher gelesen und dann will ich etwas machen oder im Internet geguckt, das war, ich musste das machen. Genau so kam die Idee.
Ja, verstehe, ja. Bist du Einzelkind?
Nein, ich habe eine Schwester, sie ist 5 Jahre älter als ich, also ja.
Und macht aber was komplett anderes oder ist die auch in dem Bereich unterwegs?
Sie macht einen typischen Regierungsjob in Bangladesch. Das heißt, sie ist die Chefin von ein paar Schulen in einem Bezirk. Aber ihr Leben war ein bisschen anders. Sie hatte mehr Verantwortlichkeit, Geld zu verdienen, weil wir hatten viele Probleme. Aber sie wollte immer was anderes machen, aber sie hatte weniger Möglichkeit. Und auch, ich glaube, ich habe auch später eine Rolle gespielt. Vor 5 Jahren hat sie nicht alle meine Meinungen zugestimmt, aber jetzt schon. Langsam geht sie auch in meine Richtung. Sie glaubt nicht jetzt mehr an Religion. Sie mag trotzdem die typischen religiösen Sachen, Fasten, Ramadan und alles, weil es ist die Gesellschaft, sonst bekommen sie viele Probleme, aber sie glaubt nicht mehr. Sie stellt auch die Fragen. Daher ja, mit meiner Schwester verstehe ich. Sie hat mich auch immer unterstützt, obwohl sie hatte unterschiedliche Meinungen, aber sie hat mir gesagt, trotzdem finde ich, was du magst, es ist wichtig, aber wo ich bin, ich muss viele Sachen anpassen, deswegen kann ich nicht alle deine Meinung zustimmen, aber sie hat mich immer unterstützt.
Bist du denn religiös aufgewachsen?
Ja,
ich
war eine gläubige Muslimin. Ich habe auch alles gemacht, gebeten, gefastet. In Ramadan. Ich war nie streng gläubig, aber ich erinnere mich 1, 2, 3 Jahre in meiner Pubertät. Ein paar Monate oder 1, 2 Jahre bin ich bin ich ein bisschen streng Gläubigen geworden. Weißt du, wenn die Emotionen und alles, es passiert manchmal. Und das hat auch eine Rolle gespielt, später Atheistin zu werden. Genau, ich habe alles praktiziert. Dann, wie gesagt, ich habe immer die Frage gestellt. Und ich habe das irgendwie gemerkt, unter dieser Religion gibt es keine Freiheit, vor allem für die Frauen. Es ist eine Religion für Männer. Später habe ich natürlich alle gelesen, Koran gelesen, was steht das dann in diesem Buch? Ich frage meine Mutter, warum soll ich jetzt eine Hose tragen? Es ist Sommer, 35 Grad in Bangladesch. Die Jungen, sie tragen auch immer noch die kurze Hose. Warum soll ich jetzt? Ich bin von 4. Klasse zu 5. Klasse gegangen, dann musste ich eine extra Hose tragen. Dann kommt die Antwort: Frau, muslime Frauen, Frau. Und wenn du mehr nachhackst, bekommst du immer die Antwort, weil das Allah sagt, weil steht das im Koran. Dann habe ich das gelesen. Und dann habe ich mich also sofort entschieden, also das ist eine man-made Sache und es ist für Männer. Und warum soll ich wirklich es glauben, wenn es nichts für mich gibt dort?
Hm. Und dann hat sich, oder hast du mitgeholfen, eine Studentenbewegung zu entwickeln oder zu formen, die aktiv dagegen demonstriert hat?
Genau. Ich glaube, die Demo 2013 damals, ich hatte immer die Frage, ich habe mich nicht entschieden, ob ich als Atheistin nenne selber. Ich glaube, die Demo hat die Rolle gespielt. Ich habe auch ähnliche Menschen wie ich gefunden bei der Demo. Dann habe ich mich getraut. Genau, ich habe erstmal an der Demo teilgenommen, dann war es für mich klar, dann auch viele andere Bücher gelesen, dass ich bin Atheistin und wir müssen gegen diese Religion und vor allem diese Religion kritisieren einfach. Erstmal auch nicht kritisieren, erstmal die Fragen stellen. Das, damit müssen wir anfangen. Genau, dann habe ich angefangen, Religion zu kritisieren, feministische Texte zu schreiben. Und am Anfang habe ich immer nur Fragen gestellt. Ja.
Und hat das was gebracht? Oder dass es wirklich, gibt es da einen Sinneswandel oder gab es einen Sinneswandel ein bisschen in eine Richtung?
Ja, total. In der Geschichte von Bangladesch, ich glaube, wenn du an Säkularismus denkst, hat diese Bewegung eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt. 2013, 2015, ich glaube, das ist das erste Mal, Menschen haben dieses Tabu gebrochen, Menschen haben darüber gesprochen. Und natürlich kam diese Digitalisierung, Blog, mehr Möglichkeiten, mehr Plattformen, das hat natürlich eine Rolle gespielt. Früher, wenn du eine Meinung hättest, müsstest du vielleicht ein Buch schreiben oder Zeitung fragen, ob sie das veröffentlichen können. Früher hatten wir diese Möglichkeit nicht, die Menschen zu erreichen. Damals hatten wir, und das war eine neue Sache, Blog, Facebook. Facebook spielt immer eine große Rolle in Bangladesch. Genau, das wollten wir nur nutzen. Und das ist unsere, also viele haben angefangen, dann dachte ich, ich war ganz jung, 18. Dachte, es ist die Chance und wir müssen diese Chance nutzen, diese Tabu zu brechen.
Und dann seid ihr aber auf großen Widerstand gestoßen und wirklich Menschen, die ja nicht nur gegen demonstrieren, sondern wirklich weitere Schritte gehen.
Genau, genau. Dann haben wir auch Themen, also unser Demo war eigentlich, Auslöser war War Crime, Kriegsverbrechen. Wir hatten Krieg mit Pakistan 1971. Und viele bengalische Menschen, islamistische Gruppen, sie haben damals gegen Bangladesch gekämpft. Und wir wollten diese Gerechtigkeit. Und weil diese Menschen herrschen immer noch in Bangladesch und mit dieser islamistischen Ideologie vor allem. Und immer Frauen zu unterdrücken. Und das war Auslöser, aber später langsam, wir haben unsere Themen waren zu verschiedenen Themen gegangen. Frauenrecht, Religion, Demokratie, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Minderheitsrecht, genau.
Hm. Und was war der konkrete Auslöser oder ab welchem Punkt hast du gesagt, okay, ich kann meine Sicherheit nicht mehr dafür aufs Spiel setzen?
Meinst du, warum ich...
dass du geflohen bist, ja. Genau.
Ich dachte also, es war 2013, Februar, die Demo war. Und in ein paar Tagen, also in zwei Wochen, wurde der erste Blogger getötet. Brutal. Auf der Straße mit Masseten und alles. Ich war 18. Natürlich hatte ich ein bisschen Angst, aber es war für mich irgendwie klar, dass dieses Risiko gibt. Aber das ist ganz normal. Irgendwie hatte ich ein bisschen Angst, aber es war nicht so, dass ich will etwas beschränken, mein Leben, meine Freiheit, oder ich will nicht schreiben, vielleicht kann ich nicht in diesem Land leben. Das war nie mein Gedanke. Ich wüsste, was ich mache, das kann Risiko bringen. Aber das war kein Auslöser. Aber natürlich dann 2013, 14, 15, 15. Oktober, 29. Oktober bin ich nach Deutschland, nach Hamburg geflogen. Bis dann war fünf Blogger wurden getötet. Und das war wie eine Krimi. Jeden Monat hatten wir Angst. Okay, wer noch? Wer in diesem Monat? Wer in diesem Monat? Und dann, ich sehe meinen Namen auch, diese verschiedene, unterschiedliche Hitliste, weil das Facebook war eine Viralsache damals und du findest so viele Hitlist, das, 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 Propaganda. Natürlich, meine Mutter hatte Angst dran. Meine Familie hatte Angst. Sie haben auch viele Probleme bekommen wegen mir. Ich musste meine Wohnung verlassen, ich konnte nicht zur Uni gehen, ich habe den Polizeischutz bekommen, ich habe so viele Morddrohungen bekommen, Vergewaltigungsdrohungen bekommen, auch wir verstehen die Regierung nicht gut, also wir hatten keine Unterstützung. Und als im August ein Blogger Nilo Nil, er war ein guter Freund von mir, getötet wurde, habe ich mich entschieden, okay. Ich kann nicht. Ich muss, ja, das Land verlassen.
Ja, krass. Für mich natürlich total unvorstellbar, irgendwie das.
Ja,
Ja.
es ist schön, in einer Demokratie zu leben wie in Deutschland. Also Deutschland gibt es auch natürlich viele Probleme, aber Demokratie gibt. Man
Ja.
kann gegen was sagen, machen.
Ja, die Probleme im Vergleich zu vielen anderen Ländern
Ja.
sehr viel kleiner oder nicht so existenziell.
Ja.
Warum Deutschland?
Warum Deutschland? Weil ich mag die weiße deutsche Männer. Nee. Deutschland war, ich war in Nepal. Dann habe ich mich entschieden und natürlich es dauert, weil als bengalischen Pass, bengalische Nationalität ist, man sieht, es ist ein armes Land und dann du bekommst nicht, Visum ist sehr schwer. Für deutschen Pass ist ich glaube, der dritte mächtigste Pass als Deutsche. Du kannst irgendwo bewerben, du bekommst Visum. Als Bengalisch, man bekommt nicht so schnell Visum. Dann habe ich so viele Kontakte bekommen. Natürlich, das war ein großes Thema international. Viele internationale Organisationen, Menschenrechtsorganisationen und auch internationale Medien darüber regelmäßig berichtet. Und ich hatte auch Kontakt mit Reporter ohne Grenzen in Deutschland, Amnesty International und auch ein paar lokale Organisationen in Bangladesch und in Asien. Dann sie hat, und ich war, ich glaube, einzige damals die Frau, die meisten beiden Männer auch in Hitlos, auch die getötet wurden. Und vor allem deswegen auch, ich war ein bisschen bekannt wegen der Demo-Aktivismus. Und dann, alle wussten schon, dass ich bin nicht in der Sicherheit, ich bin in Risiko und alles. Ich bin nach Nepal geflohen. Ich war dort 10 Tage. Dann hatte ich Angst, dass ich kenne auch ein, zwei Blogger. Sie sind auch nach Nepal geflohen mit der Familie. Und dann konnten sie nicht von dort raus, weil mit Papiersack es ist schwierig, wenn sie ein Visum bekommen. Sie müssen zurück nach Dhaka, dann von Dhaka nach Europa. Es war schwierig. Sie waren so dort ein bisschen stuck. Sie konnten nicht bewegen. Und ich hatte Angst, weil Nepal ist auch nicht sicher. Nepal und Bangladesch natürlich Nepal ist nicht Muslim-Mehrheit-Land. Trotzdem, man kann von Bangladesch man kann Nepal fahren und kann was machen. Dann hatte ich Kontakt mit Reporter ohne Grenzen hier und auch ein Bloggerfreund. Er ist schon in Hamburg im Exil. Er hat mir auch geholfen und dann sie haben einen Brief geschrieben an die deutsche Botschaft. Und die deutsche Botschaft in Dhaka, sie haben das sofort, schnell, sehr ernst genommen und sofort eine Maßnahme getroffen, mich eingeladen. Ich war, ich glaube, immer noch nicht im Wohnzimmer, in Rezeption. Ich war dort und sie haben sofort mein Visum beantragt und alles fertig gemacht, was wirklich ungewöhnlich ist. Und dann nächste Woche bin ich sofort nach Deutschland geflohen.
Oh,
Ja.
oh. Wie war die erste Zeit in Deutschland für dich hier?
Aus verschiedene Mischung aus verschiedenen Emotionen. Erstens, ich habe damals für mein Leben gefürchtet, ne? Ich war jung, ich habe jede Stunde, ich müsste, mein Gehirn hat einfach visualisiert, wie ich gedeutet werden kann. Ne? Und mit diesem Gefühl habe ich ein paar Monate gewohnt. Und dann im Oktober, es war sehr kalt in Hamburg, natürlich, vor allem für mich, eine asiatische Frau, wo wir 40, 35 Grad ganz normal ist. Und ganz natürlich traurig, dass vielleicht ich kann nie zurück nach Bangladesch, meine Familie. Aber ich habe mich wirklich Freiheit, was Freiheit bedeutet, das hatte ich geschmeckt. Es war sehr intensiv und ich war sehr happy, dass ich bin in der Sicherheit. Und am Anfang, es ist ja schön, dass du läufst auf der Straße, aber du hast keine Angst. Das war für mich ein Privileg, obwohl es ganz normal sein muss für jeder Mensch. Und das war für mich ein Privileg. Und diese Freiheit, ich erinnere mich immer an dieses Gefühl am Flughafen, erste Tage in Hamburg. Es war sehr kalt, natürlich sehr dunkel. Trotzdem war ich irgendwie glücklich und auch traurig. Weil dann nächste zwei Wochen danach würden zwei Fallleger, sie haben auch artistische Bücher veröffentlicht, wurden attackiert, eine ist getötet, eine hat überlebt. Und das hat passiert genau, wo ich gewohnt habe.
Hm, krass.
Ja, erste Tage in Deutschland, ja. Ja.
Und wie hat sich eben, wie ja, hast du dich jetzt nach den ja doch ein paar Jahren, 7 Jahre dann ja seit 2015?
Sechs und halb?
Ja, oder sieben, okay, fast sieben, ja. Wie hat sich dein Gefühl oder auch deine Meinung verändert?
Also im Zusammenhang?
Im Zusammenhang mit dem Leben hier und auch mit dem auf die Frage mit Journalismus gehe ich später noch ein.
Ja.
Aber ja, das allgemein und vielleicht Leben. Auch allgemein und ja auch mit, zu deiner Familie und
ja. Klar, ich habe kurz, ob ich was bekommen habe. Unser Printplan? Nein. Okay. Natürlich viel geändert. Ich war ganz frisch. Ich hatte nicht viele Ahnung. Ich wusste natürlich nur, dass okay, dort gibt es Freiheit, dort gibt es Demokratie. Ich wusste wissen, Zweiter Weltkrieg. Deutschland hat von der Geschichte gelernt. Ich habe natürlich viele Filme geguckt über Zweiter Weltkrieg. Frauen sind so, dort gibt es Gleichberechtigung. Dort genau. Das war anders. Es war ganz frisch. Und natürlich nach dann 3, 4 Jahren habe ich dann ein bisschen andere Meinung entwickelt, weil erstens mein Heimweh ist stärker geworden, sehr, sehr stärker. Und ich habe alles gemacht, ich war happy, aber am Ende des Tages bin ich sehr traurig. Und diese Sehnsucht, das spielt auch gerade sehr große Rolle in meinem Alltag. Und zweitens war, weil ich habe dann Sprache gelernt, mit der Ausbildung angefangen, dann ich lese jeden Tag, was in Deutschland in Politik läuft, viel gelesen, auch viele Demonstrationen teilgenommen, Bewegung, dann ich wusste auch, wo was ist. Dann dachte ich, okay, eigentlich es gibt kein Land, keine Stadt, wo Frauen wirklich sicher sind. Hier wurden Frauen auch vergewaltigt. Hier jeder dritte Frau wurde von ihrem Ex-Mann oder Mann getötet wurde in der Pandemiezeit. Wir hatten diese Studie. Hier Islam ist auch ein riesiges Tabuthema. Alle schauen weg. Nur rechtsradikale Leute benutzen diese Stimme, unsere Stimmen. Und die Linke und die Grünen distanzieren sich, weil die Muslime hier Minderheit sind. Das hat mich wirklich genervt, weil. Und dann hier habe ich auch so viele Morddrohungen und Beleidigungen bekommen, auch von Deutschen, ja. Genau, hat meine Bilder geändert. Sehe sehr kritische, viele kritische Sachen. Es gibt auch riesiges Antisemitismus und Rassismusproblem in Deutschland. Genau, aber am Ende des Tages bin ich immer noch sehr froh und dankbar und glücklich, dass ich diese Freiheit habe. Seit 7 Jahren wurde ich nie sexuell belästigt, was ich im Alltag in Bangladesch in öffentlichen Verkehrs oder auf der Straße leider erleben müsste. Ich habe nie irgendwo eine Situation gehabt, wo jemand gesagt hat, du darfst das nicht, weil du eine Frau bist. Ich hatte nie Angst, dass, okay, ich schreibe so radikal und das, vielleicht soll ich nicht, ich soll vielleicht zensieren, meinen Text, habe ich nie. Und das ist schön, das ist wichtig, also diese Freiheit. Und mit dieser Freiheit bin ich immer dankbar, glücklich, obwohl ich viele kritische Punkte habe.
Ja, was für dich jemals eine Frage aufzuhören mit dem Aktivismus, einmal in Bangladesch zu Hause und dann, als du hier nach Deutschland kamst?
In Bangladesch hatte ich nie. Aber je mehr mein Heimweh stärkt, desto bin ich emotioneller geworden und habe ich dann manchmal gedacht, ist das ein Leben, was ich haben will? Weil ich habe wirklich ein starkes Heimweh und vor allem, wenn an meine Mutter denke und sie bekommt immer noch Probleme. Immer noch, wenn ich von hier berichte, auch auf Deutsch, vor allem, wenn es Thema Islamismus geht, irgendwie bekommen sie Beleidigung von Nachbarn, von lokalen Journalisten in Bangladesch. Und das erlebe ich seit 10 Jahren. Und natürlich, jetzt bin ich erwachsene Frau, jetzt habe ich starke, auch verstehe ich mein Mutters Gefühl stärker. Und dann habe ich vor kurzem, ein paar Monaten, habe ich immer überlegt, ist das ein Leben, was ich wirklich will? Oder vielleicht ich verlasse hier alles und gehe ich nach Bangladesch. Und weil ich bin gut gebildet, ich hatte auch eine gute Karriere in Bangladesch. Und unsere Regierung ist so schlecht, wenn du gehst und sagst, okay, ich entschuldige mich und sowas, vielleicht bekommst du auch Support von der Regierung, dann kann ich auch mit meiner Mutter leben, ein normales Leben, was ich nie hatte, konnte ich haben. Dann denke ich sofort, nein, das ist nicht mein Ding. Ich kann nicht damit glücklich sein. Ja, genau, habe ich ein paar Mal gedacht, aber habe ich immer gefühlt, das ist nicht ich.
Spannend. Wow, ja. Ja, es ist krass. Ich muss es,
danke fürs Zuhören.
Ja, also ich meine, so aus dieser als weißer, privilegierter Mann, obere Mittelschicht aufgewachsen zu sein in einem sicheren Land, und das ist, man vergisst halt natürlich die Welt außen, weil man sie nicht kennt. Und da ist sowas, finde ich, super wichtig und natürlich, ja, krass und toll, dass du es weitermachst, was wichtig ist. Aber ja, irre, was das natürlich für eine Lebensentscheidung ist. Ja. Aber so ist es. Jetzt arbeitest du ja hier bei der Bild. Wie kam es dazu, dass du ausgerechnet hier bist?
Ja. Als ich in Deutschland kam, nach einer Woche habe ich ein Interview gemacht mit der Bild-Zeitung, mit Antje Schippmann, damals sie war Politikredakteurin. Sie hatte frisch die Ausbildung von der Akademie, an der Akademie fertig, beendet. Und sie hat mich interviewt. Und ihre Themen waren auch Säkularismus, Islamismus. So kam die Idee, Kontakt mit der Springer und Bild-Zeitung. Danach musste ich in Hamburg Asyl beantragen. Und damals, das war 2015, Oktober, November, diese Flüchtlingswelle. Chaotisch in Deutschland. Und deutsche Bürokratie ist sowieso merkwürdig. Und dann diese Flüchtlingswelle, es war so chaotisch. Und dann in Hamburg hatte ich Wohnung, eine WG, ich hatte ein Stipendium von den USA. Das heißt, Deutschland muss nichts für mich für ein Jahr bezahlen, alle bezahlt diese Organisation. Also das war easy peasy Fall für mich, sehr deutlich. Anmeldung und alles. Und dann Asylbehörde in Hamburg sagt, ich muss nach Eulinghausen in der Nähe Bielefeld. Warum? Weil es ist heißt Computer Shuffling System. Computer entscheidet dich, wohin du gehen musst. Und das System, sie haben so gemacht, sie schicken zum Beispiel alle bengalische, indische, ich weiß nicht, Leute nach Nordrhein-Westfalen. Alle saudi-arabische Frauen vielleicht nach Köln. So, da teilen sie. Und dann Das war ein Moment, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Dann war ich perspektivlos, habe ich mit alle Organisationen, ich kannte Leute in Hamburg, sie haben versucht, ich hatte einen Anwalt, versucht das zu stoppen, aber damals war, du kennst Deutschland, Regel ist Regel, und damals war es sehr streng. Ich musste doch nach Bielefeld und ich war sehr, sehr depressiv und traurig. Ich war im Flüchtlingscamp und wo andere viele bengalische Männer sind, muslime Männer, und ich hatte ein bisschen Angst auch.
Nochmal kurz Mails checken.
Ja.
Ja, ist gut.
Danke. Kein E-Mail noch nicht, aber gut. Genau, und dann hat Antje Schipmann von Bild, die mich interviewt hat, angerufen und gesagt, hey, ich kann dir helfen. Aber ich habe nicht geglaubt, ich war sehr perspektivlos und ich dachte, ah, egal. Sie hat tatsächlich in 2 Tagen alles organisiert mit der Hilfe von Bild, Lokaljournalist in Bielefeld. Und damals, und auch damals der Chefredakteur Kai Dickmann. Und sie haben alles organisiert mit dem Flüchtlingscamp und ich konnte nach ein paar Tagen einfach raus. Dann habe ich dort auch eine Unterkunft bekommen in Bielefeld. Genau, auch der Bildreporter dort in Bielefeld, er ist ein alter Mann und er war sehr nett und er hat keinen Tochter, er hat und seine Familie hat alles mich gekümmert. Dann kam die Idee später vielleicht, wenn ich wirklich was will ich machen, ich will meine Arbeit weitermachen, ich will Journalistin werden. Hier auch in Bangladesch habe ich ein Jahr für eine Tageszeitung gearbeitet als Journalistin, hier machen weiter, und die Sprache ist der Schlüssel, einzige Schlüssel, das habe ich schon am Anfang gemerkt. Dann hatte ich Termin an der Akademie, sie haben auch erzählt, ja, interessante Perspektive, interessanter Hintergrund. Sie können bei uns vielleicht bewerben, aber erst muss ich natürlich die Sprache lernen. Dann mit dieser Motivation habe ich dann 2 Jahre intensiv Sprache gelernt. Und natürlich, das war nicht klar, ob ich die Ausbildung machen kann, ob ich den Platz bekomme. Alternativ habe ich an der Bielefeld Universität bewerben für Masters. Das hat auch geklappt. Das war Plan B. Und Plan E hat, A hat dann geklappt. Dann bin ich nach Berlin gekommen und an der Akademie angefangen. Und nach der Akademie habe ich ein Angebot bekommen von der Politik, dass sie wollen auch menschenrechte Themen. Genau, so bin ich Bild gelandet. Ja.
Ah, super, ja super. Jetzt ja, habe ich auf jeden Fall ein Bild von deinem Leben soweit. Mhm. Ja, ich gehe einmal darauf ein, eben die Bild bekommt ja durchaus viel Kritik, dass sie ein eher rechtes, unseriöses Klatschblatt sei. Wie stehst du dazu?
Ich sehe Bild. Bild will ich begründen mit Journalismus. Nicht als Aktivistin, nicht persönlich. Bild, jede Media sehe ich als journalistisch. Ich will das begründen, ob es gut, schlecht, was, Kritik. Ich muss mit Journalismus begründen. Bild-Zeitung ist eine Boulevard-Zeitung. Es ist nicht die Tageszeitung Taz. Es ist nicht die Süddeutsche-Zeitung. Jede Zeitung hat eigenes Stil. Und Bild-Zeitung ist Boulevard-Zeitung. Bild-Zeitung hat bestimmte Lesergruppe, bestimmte Ziel. Und vor allem, mir persönlich wichtig ist, Bild-Zeitung ist die größte Zeitung. Bild-Zeitung ist die mächtigste. Und ich wollte damals die menschenrechte Themen für die größte Zeitung bringen. Auch für diejenigen Leser, die normalerweise solche Themen nicht lesen wollen. Aber doch hier sehen sie und lesen sie. Das war für mich sehr wichtig und mich motiviert. Ich glaube nicht, das Bild ist rechte Zeitung, Klischee-Zeitung. Manchmal unser Leser wollen, wenn du sagst, dass es ist Klischee, solche Klischee-Schlagzeilen doch lesen, und es ist diese Demand and diese Theorie, wie heißt das, Product and Demand. Und wenn sie das wollen, müssen wir manchmal das auch machen, weil es ist, wir, am Ende es geht um die Leser. Natürlich gibt es viele Sachen, was man kritisieren kann. Du warst bei mir heute beim Blattkritik, ich habe das auch kritisiert. Auch am Anfang habe ich viel kritisiert, auch beim Gespräch an der Akademie. Mündliche Prüfung habe ich kritisiert. Bild hat, meiner Meinung nach, persönliche Meinung nach, diese Atmosphäre auch zu kritisieren. Und das habe ich auch immer gemacht und sie haben auch den Kritik angenommen. Und ich glaube, bei jeder Zeitung, jedem Media gibt es so viele kritische Sachen. Jeden Tag solche Contents. Deswegen finde ich, ich würde nicht sagen, dass ich bin ganz zufrieden hier oder ich bin ganz unzufrieden hier. Ich glaube, Zufriedenheit ist nicht so wichtig im Journalismus. Im Journalismus ist es wichtig, kritisch zu sein. Und vor allem ich persönlich, ich mag Herausforderungen. Und bei Bild zu arbeiten, es ist herausfordernder. Deswegen, ja, passt es im Moment. Aber ich habe natürlich Lust, irgendwann andere Journalismus zu probieren, nicht mehr Boulevard, weil ich liebe Reportage. Vielleicht will ich auch was anderes machen. Ja. Und muss ich auch sagen, diese Freiheit, diese, ich kann meine eigenen Themen auswählen und du kannst immer raus, du hast gesamte Freiheit, ganze Welt zu reisen. Wenn die Geschichte stark ist, du kannst alle Themen machen. Und die meisten Themen, was ich für die Bild letzte 3 Jahren gemacht habe, die meisten sind von mir. Ich habe die Themen ausgewählt.
Ja, verstehe. Jetzt gerade eben oben in der Redaktion, da waren sehr viel mehr Männer als Frauen. Wie stehst du dazu?
Normalerweise unser Frauenquote sieht also hoch. Also heute war ausnahmsweise viel noch, wenige Frauen in unserem CVD-Team, ganz Bild Chefredaktion. Ich glaube mehr Frauen oder wie viele oder die Hälfte. Also diese Frauen entscheiden sich, was im Blatt kommt oder nicht. Bei uns auch viele Frauen, vor allem wenn du auch mit anderen Medien vergleichst, es gab eine Studie, ich glaube auch, die Frauenquote bei Springer bei Bild ist ziemlich gut. Okay, und sie haben auch viele, seit einem Jahr, sie haben sehr viele auch Projekte, Maßnahmen, Aktionen, mehr Kultur zu verändern, Atmosphäre besser zu machen und diese Frauenquote und Diversität, sie machen viel. Yeah.
Okay, sehr gut, cool. Ja, Thema Leidenschaft, ja, als sozusagen, ja. Oder willst du noch mal kurz?
Ich schaue kurz, ja. Ob ich Printplan bekommen habe. Menschen, ja.
Haben wir noch, okay, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt. Ja also Thema Leidenschaft als Hauptthema. Wie würdest du das Wort Leidenschaft definieren? Oder gibt es da irgendwie vielleicht auch ein anderes Wort jetzt in deiner,
Leidenschaft, ne?
In deiner Muttersprache?
Leidenschaft, was würdest du auf Englisch sagen? Passion?
Passion, ja.
Passion. Meine Bangla ist so schlecht geworden manchmal. Manchmal spreche ich meine Schwester und sage, was ist auf Bangla das? Wie ich sage, englisches Wort. Leidenschaft, Passion. Ich muss schauen, das Ja, das ist auch ein Ding. Mit 3 Sprachen, 4 Sprachen, manchmal bin ich ganz leer in meinem Kopf.
Welche ist die Sprache in Bangladesch?
Bangla.
Bangla.
Dann verstehe ich auch Hindi in Indien.
Ja.
Aber ich kann nicht wirklich reden, aber ich verstehe fast alles, Hindi und Urdu.
Okay.
Verstehe ich ein bisschen Arabisch und dann Englisch, Deutsch.
Ja.
Persian.
Sehr unterschiedliche Sprachen.
Ja. Das ist falsch, deswegen hat mir kein Wort gefallen. Auf Bangla, was heißt es? Es stimmt nicht. Bangla heißt Emotion, aber es ist nicht Emotion, Passion. Es würde sagen, Passion ist, was man. Ja. Aber deine Frage ist, wie ich Leidenschaft begründe.
Nee, also, oder wie du es definieren würdest, oder ja, Passion, also was für ein Bild ist in deinem Kopf oder was für ein Gefühl ist das für dich?
Passion, Leidenschaft ist. Für mich etwas, das, was ich mache, egal was, mit Spaß, mit Gefühl, was mich bewegt. Das kann, ja, Journalismus, was ich mache, das kann Kochen sein, ne? Was ich gerne machen will, und ich mache das. Wir machen im Alltag viele Sachen, ohne Leidenschaft. Na, weil wir sind in einem System, in einer Gesellschaft, wir müssen viele Sachen einfach machen, hier anzupassen. Und du kannst diese Sachen vergleichen, was du mit Leidenschaft machst. Und guck dein Output. Und dieser Output ist anderes. Und das bedeutet Leidenschaft. Wenn man mit Leidenschaft was macht, egal was ist, du bekommst was produktiv, du bekommst was was du wirklich machen wolltest. Und ich glaube nicht, dass du weißt, die deutsche Sprache, wie schwierig es ist. Und mit dieser Sprache Journalismus ist es einfach fast unmöglich. Und ich erinnere mich, dass ich hatte immer diese Leidenschaft, dass ich will das. Und das hat mir geholfen. Ich bin auch nicht so super brillant, dass ich kann so gute Sprache lernen. Viele sagen, ah, du bist so talentierte Frau, du hast so schnelle Sprache gelernt. Nein, es war sehr, sehr schwer. Es ist immer noch schwer. Und ich mache immer so viele Fehler, so kleine Fehler. Ich vergesse immer das. Viele, viele normale Sachen vergesse ich immer. Aber was ich hatte Leidenschaft. Ich glaube, das hat mir geholfen. Leidenschaft, ich würde sagen, der Schlüssel für alles.
Und welche Sachen machst du denn leidenschaftlich? Also Sprachen lernen, Journalismus, denke ich?
Also damals, ja, jetzt hasse ich die deutsche Sprache. Im Alltag jetzt oder damals, meinst du?
Jetzt,
ja. Ja, mit Leidenschaft meine Arbeit. Es ist, ich sage immer, das ist eine Arbeit, die ich liebe. Das ist meine Liebe. Kochen. Mit Leidenschaft, was ich mache. Ich glaube, also seit einem Jahr, vor allem letzter Winter, hat mich ein bisschen fertig gemacht, demotiviert, viele Sachen. Deswegen finde ich gerade nicht viele positive Sachen, aber ich glaube, aber in allgemein, ohne Leidenschaft kann ich nicht viele Sachen machen. Das bewegt mich nicht, dann finde ich langweilig, ich vermeide einfach. Zum Beispiel, ich gebe dieses Interview mit Leidenschaft, wirklich. Ich glaube, ich bin natürlich leidenschaftlich, Mensch,
ja.
Frau, ohne Leidenschaft kann ich nicht viel machen, weil das ohne, wenn ich ohne Leidenschaft etwas mache, das kostet viel Energie. Und wenn viel Energie kostet, bist du dann fertig. Genau, ich glaube im Alltag, was ich mache, meistens Leidenschaft. Heute, zum Beispiel heute bin ich um 5 Uhr aufgewachsen, auch nicht aufgewachsen, aufgewacht. Ja. Dann habe ich 2 Stunden Nachrichten gelesen, was wo läuft. Dann habe ich diese Blattkritik ein bisschen, für die Blattkritik musste ich alle gucken, was wo gibt. Dann habe ich für dein Projekt, für dein Interview ein bisschen mich vorbereitet, also mit Yoga, mit Meditation. Dann habe ich gegessen, auch mit Leidenschaft. Ich glaube, ich liebe Reis. Und manchmal, komischerweise, wenn ich so viel Stress habe, esse ich auch Reis früh morgen. Und ich liebe das. Das habe ich auch mit Leidenschaft gemacht. Genau. Aber natürlich, ich weiß nicht, was für Thema heute ich bekomme für Printplan. Und das kann auch sein, ich bekomme ein Thema, was ich nicht wirklich gerne machen will, aber muss ich machen, weil das Regel. Und vielleicht mache ich dann ohne Leidenschaft, das wäre dann stressig. Ja.
Schön. Ja. Oh, ja, toll, aber da machst du ja also, ja, allein eben, deinen Beruf machst du hier die meiste Zeit deines Tages, deiner Wachzeit und ja. Das mit Leidenschaft zu machen. Toll. Und Respekt für das 5 Uhr Aufstehen.
Ja.
Ja. Was meinst du, wie entsteht denn so eine Leidenschaft? Oder wie ist jetzt bei dir die Leidenschaft fürs Kochen und jetzt für Journalismus gut entstanden?
Was sind nochmal die Fragen?
Also wie entsteht eine Leidenschaft? Oder glaubst du?
Was meinst du? Ein bisschen Details?
Also, oder wie entwickelt sich? Also wie ist das entstanden bei dir jetzt? Ob Journalismus, da ist ja, vielleicht hast du ja schon gesagt, mit deinem Onkel dadurch und jetzt oder beim Kochen,
ja.
War das auch dadurch, dass du Leute hattest, die dir das vorgelebt haben? Oder ja. Wie meinst du, ist es bei bestimmten Leuten, dass einfach die super Spaß dran haben an was bestimmten Sache?
Und ob? Nochmal die Frage, sorry.
Ja.
Okay. Was steht, wo steht meine Leidenschaft?
Nee, also, wie entwickelt sich die?
Wie entwickelt sich
genau.
Die Leidenschaft?
Also von generell von, ja.
Konkret, okay, generell von Kontext. Ich glaube, mein Heimweh macht mich ein bisschen fertig. Ich gehe jeden Tag ins Bett mit starken Heimweh und diese Traurigkeit. Mein Herz brennt, bricht.
Ja, schmerzt.
Mich schmerzt. Jeden Tag, wenn ich ins Bett gehe und auch wenn ich aufstehe, fange ich meinen Tag damit an. Das hat eine Rolle gespielt und das hat auch meine Leidenschaft bisschen geschadet. Ich habe gemerkt, seit ein paar Monaten, und natürlich ist es bei Corona, zwei Jahre Lockdown, dann kam ein Krieg. Aber das hat mich geschadet, meine jetzige emotionale Situation. Und ich habe gemerkt, dass ich mache oft die Sachen dann ohne Leidenschaft. Also manchmal gehe ich zum Joggen. Ich habe das auch mit Leidenschaft früher gemacht. Manchmal mag ich, weil ich weiß, es ist nicht gut. Ich bin ein bisschen depressiv, ich muss was machen. Dann gehe ich, pushe ich, dann gehe ich zum Joggen. Ich glaube, meine Leidenschaft allgemein ein bisschen runtergegangen, aber in bestimmte Kontext ist es zugenommen.
Zugenommen. Ja. Ja.
Zum Beispiel in meinem Job, also in meinem im Journalismus, weil ich habe auch, natürlich jetzt habe ich mehrere Jahre Erfahrung und ich habe immer noch viele Ideen, was ich wirklich machen will, das ist mein Ziel. Und auch diese Emotion, diese Heimweh hat mich so fertig gemacht, das hat auch ein bisschen Leidenschaft gemacht, weil ich will auch vielleicht ein Buch schreiben. Ich überlege, weil ich so traurig bin und ich bin nicht einzeln, das mit mir so passiert. Ich glaube, jeder, der im Exil ist, Menschen leben damit im Alltag und arbeiten, studieren oder nicht. Menschen müssen dieses Gefühl, diese Emotion, diese Traurigkeit sehen. Da habe ich auch diese neue Leidenschaft bekommen, dass ich will Buch schreiben. Und ja, also allgemein ein bisschen runtergegangen, aber in bestimmten Kontext ist es stärker geworden.
Wie siehst du die Unterschiede von Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind oder Menschen, die eben nach Deutschland gekommen sind, als ja, Immigranten oder was auch immer, Unterschied, die Leidenschaft auszuleben oder das auszuleben, wo sie Spaß dran haben? Also die Möglichkeiten.
Mhm. Die Menschen hier aufgewachsen sind und die Menschen geflüchtet sind.
Genau.
Allgemein.
Oder eingewandert oder...
Ja. Natürlich gibt es einen großen Unterschied. Dieses Privileg, wovon du geredet hast. Menschen hier geboren sind, das kann Deutsche sein, das kann Deutsche mit Immigrationshintergrund. Ich glaube, die Sprache spielt die große Rolle. Und dann die Sprache ist ihre Muttersprache. Und sie haben dann mehrere Möglichkeiten, mehrere Türen offen. Und die Menschen, die geflüchtet sind hier, sie lernen ein neues Leben an. Vielleicht sind sie 30, 50, 60 oder 15 jung. Und dann, sie haben so viele Schwierigkeiten und dann, sie haben nicht mehr diese Leidenschaft. Sie finden keine Perspektive. Ohne Perspektive, wie bekommst du Leidenschaft? Was bedeutet Leidenschaft? Wenn du irgendwelche Möglichkeit, Chance, Perspektive hast, ohne das bekommst du keine Leidenschaft. Und ich glaube, in deutsche Integrationspolitik gibt es viel zu tun. Man kann das verbessern, damit diese Menschen, die geflüchtet sind hier, diese Perspektive bekommen und mit Leidenschaft wirklich was machen können. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied, wenn ich vergleiche mit dieser zwei Gruppe. Aber ich glaube, Menschen hier aufgewachsen sind, es gibt auch so viele Probleme und jeder Mensch hat auch eigenes Problem natürlich. Genau.
Ja. Was würdest du sagen, ist wichtig, wenn man seine Leidenschaft, so wie du jetzt in Bangladesch mit dem trotzdem weiter aktiv sein, wenn man seine Leidenschaft weitermachen will, aber in schwierigen Umständen? Was hat dir da geholfen?
In Bangladesch damals? Nochmal?
Ich war auch doof formuliert.
Nee.
wenn du jetzt deine Leidenschaft hast, ja, aber die Umstände nicht so hier sind, wie hier, wo du es einfach machen, genau, kannst, sondern die...
Wenn es Schwierigkeit gibt, genau, wo du nicht deine Leidenschaft einsetzen kannst.
Genau, oder du wirklich Gegenwind bekommst, beziehungsweise Morddrohungen, ja, oder sowas.
Ja.
Was würdest du sagen, kann man da, hilft da oder hat dir geholfen, trotzdem weiterzugehen?
Mhm. Ich glaube, Leidenschaft ist eine Sache, Leidenschaft ist auch dein Willpower, dein Will. Wenn du das hast, egal wie schwierig die Situation ist, dann kann dich auch motivieren, weil in meinem Fall, jetzt ist es ein bisschen anders mit Heimweh hier, aber damals in Bangladesch, ich hatte so viele Probleme bekommen, aber ich habe von jeder Krise gelernt und von jeder Krise habe ich diese Power, diese Energie genommen. Deswegen, es hat mich immer motiviert. Und meine Leidenschaft ist immer so, in solcher Situation immer stärker geworden. Ich glaube, das war auch von der Kindheit. Ich war oft wütend, weil das hat mich, als ich war Kind und ohne Vater, gesellschaftlich viele Probleme und traurig. Aber wenn ich traurig war, hat mich immer etwas motiviert. Okay, ich will das zeigen, wenn ich erwachsen bin. Ich will zeigen, meine gesamte Familie, ich kann gut Ausbildung bekommen kann, gut studieren kann. Und ich glaube, solche Schwierigkeiten in meinem Fall habe ich gelernt und meine Leidenschaft ist stark geworden. Und ich glaube, das bedeutet auch die Leidenschaft. Wenn du Leidenschaft hast, wirklich, kann nichts dich stoppen.
Hm. Ja. Ja, war richtig, gut gesagt. Jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt auch in Bangladesch ist, aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, viele Leute, oder ist nicht nur ein Gefühl, sondern ist so, viele Leute, auch in meinem Alter, die haben ihre Leidenschaft noch nicht gefunden, denken, sie haben keine und schwimmen total und wissen nicht wohin, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Was würdest du so jemandem raten?
Wie alt bist du?
23.
Ah, okay, jung. Mann, ich war immer jung und ich bin jetzt langsam alter geworden. Jetzt fühle ich, okay, ich bin 28. Sehr gut. Was würde ich die jungen Menschen sagen? Also im Kontext in Deutschland?
Ja, Deutschland. Also ich meine, du kannst auch Bangladesch, ja, würde mich auch voll interessieren. Aber
die noch nicht Leidenschaft gefunden hat. Aber was würde ich sagen? Ich glaube, wenn wir an Wissenschaft denken, wie unser Gehirn funktioniert, ne? Jeder hat Leidenschaft. Jeder hat verschiedene Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eine Sache, dich selber zu kennenlernen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, was du machen willst. Es ist diese Grundfrage, kenne ich, wie viel Prozent kenne ich mich? Ich glaube nicht, ich kenne selber mich 50%, 60%, vielleicht kenne ich 40%, 40% nicht. Das heißt, wir müssen diese Frage stellen, wir müssen verschiedene Sachen probieren und auseinandersetzen, dass wer bin ich, was will ich machen. Ein Literatur, ein Musiker, sehr bekannt, von sehr alt, 90er, 80er, auch alt in Bangladesch, und er hat immer säkulare Texte geschrieben. Er hat in einem Lied steht, dass was ist Gott? Gott ist, wenn du selber finden kannst, wer du bist, ist das Gott. Natürlich, viele Islamisten dann haben das nicht gemocht und so weiter, aber das ist die Frage. Wir müssen erst wissen, wer bin ich? Und wir müssen diese Frage stellen. Und ich glaube, ich habe viele Diskussionen geführt, wo man sagt, ja, ich habe keine Leidenschaft, ich habe keine Lust, ich weiß nicht, was ich machen will. Das glaube ich nicht. Ja, das stimmt, du weißt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du kannst das nicht wissen. Du musst das glauben, du musst diese Mühe geben und sitzen, okay, wer bin ich, was will ich machen? Alles in unserem Kopf, alles in unserem Gehirn. Und wir müssen diese Kontrolle in unserem Gehirn nehmen und finden, was wir gerne machen will. Ich glaube, natürlich, alle Menschen haben Characteristics, was ist Deutsch?
Eigenschaft.
Und jeder hat Leidenschaft. Jeder, weil wenn wir an Wissenschaft denken, hat jeder Leidenschaft. Wir müssen nur glauben. Glauben ist wichtig. Wir müssen an sich glauben.
Hm. Ja. Schön gesagt. Ja, toll. Super. Ja, finde ich auch so. Das ist echt, ja, es ist eher ein Finden und durchaus probieren.
Genau.
Und wenn man die ganzen Möglichkeiten hier in Deutschland, die meisten oder viele Leute haben.
Ja, und auch dein Privileg in Deutschland, du hast so viele Privilegien, ne? Du musst einfach ausnutzen und explore.
Ja. Wie gehst du mit Misserfolgen und Enttäuschungen um, beziehungsweise auch im weiteren Kontext mit so viel schlechten Nachrichten, mit denen man ja den ganzen Tag konfrontiert wird?
Ich habe daran gewohnt. Ich habe oft jetzt mit Freundinnen, ich lache einfach an so viele traumatisierte Geschichten, Hassnachrichten, Beleidigungen, Morddrohungen und ich lache. Auch mit meiner, ich habe eine Therapeutin, ich manchmal erzähle ich die Geschichte sehr, sehr traumatisiert und lache ich und dann meine Therapeutin ist, weiß nicht, was sie machen soll. Ich glaube, das hat mir auch geholfen, nicht alles ernst zu nehmen und auch alles akzeptieren, das kann passieren. Das ist wichtig. Wie gesagt, ich bin emotionell mit meinem Heimweh sehr schwierig, aber ich bin allgemein sehr, sehr positiver Mensch, weil ich glaube, man kann immer glücklich sein, wenn man positiv ist. Natürlich traurig sein, solche Situationen, schwierige Situationen kommen, aber das ist normal. Du kannst nicht erwarten, dass, okay, ich will mein ganzes Leben glücklich sein, ich will nie traurig sein. Dann wie weißt du, dass es heißt Glücklichkeit, wenn du nicht weißt, was Trauer ist? Deswegen, wenn passiert, ich akzeptiere es, ich lerne und es ist die Erfahrung. Man braucht diese Erfahrung, wirklich. Und es ist manchmal sehr schwer, das zu erzählen, Interviews zu geben, es ist einfach, aber das zu folgen, es ist nicht so einfach. Und ich stehe oft an das, okay, ich kann nicht, ich schaffe nicht, ich bin fertig. Ein paar Tage bin ich so, dann ein paar Tage bin ich wieder zurück und ja. Man muss einfach akzeptieren und beide Seiten sehen. Genau. Ja. Ich habe kurz. Okay, ja. Noch nicht,
okay. Ja, auch das gleiche Thema, wie gehst du, oder du bist ja sehr politisch aktiv und meinst ja auch, du hast sehr viel Hassnachrichten oder schlimmer bekommen. Wie gehst du, und jetzt auch hier in Deutschland vielleicht erstmal nur Hass und so, wie gehst du damit um?
Ja, also wie gesagt, ich nehme nicht so viel ernst, aber ich marke, was ich marken soll. Ich habe, ich melde immer bei, wir haben Sicherheitsgruppe hier, wenn ich sowas bekomme, ich melde dort, ich melde bei Polizei, ich hatte auch mit Polizei Interviews und sowas, sie haben mich auch Schutz angeboten, wenn ich sowas bekomme, sehr ernsthafte Morddrohung, nämlich Skinshot, genau, weil in Deutschland, du hast diese Möglichkeit, dagegen mit deinem Recht zu kämpfen, etwas zu machen. Und das mache ich auf jeden Fall. Ich passe manchmal auf. Ich habe Kontakt mit Polizei und mit dieser Sicherheitsabteilung bei uns. Und genau, und ich bin manchmal auch vorsichtig, wenn ich ein bisschen über Islamismus schreibe und Neukunden unterwegs bin, bin ich ein bisschen vorsichtig. Genau, das mag ich auch.
Wann hast du dich das letzte Mal so richtig glücklich gefühlt?
Richtig glücklich. Was bedeutet richtig glücklich?
Ja, was bedeutet das für dich? Kannst du auch...
Richtig glücklich bedeutet... Lass uns diskutieren, was bedeutet für mich. Richtig glücklich bedeutet für mich, in aktueller Situation, wenn mein Herz nicht mehr
wehtut, oder?
Wehtut. Weil mit diesem Gefühl, wie ich gesagt habe, jeden Tag. Und richtig Gefühl bedeutet, natürlich, gestern Abend war ich bei einer Freundin und habe ein bisschen gelacht. Es ist im Moment ein bisschen glücklich zu sein oder sozial zu sein, aber das war nicht die richtige Glücklichkeit, weil immer innerlich bisschen bin ich sehr traurig und ich glaube, schon lange war ich nicht richtig glücklich. Doch, ich war einmal, letzten Monat war ich richtig, richtig glücklich in einem Kontext, aber das hat in halbe Stunde geändert, sofort in demselben Kontext und müsste ich, ja, ich kann auch das Beispiel geben, wenn du willst.
Wenn, wie du magst.
Ich habe, wie gesagt, ich habe starkes Heimweh. Ich war in Paris im jetzt ist Mai, ne? Am Ende März mit einer Freundin, meine Mitbewohnerin, sie wohnt in Paris, sie zu besuchen und einfach die Stadt anzugucken. Aber für Paris, Paris ist natürlich die schöne Stadt, aber ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt, weil in Paris hat eine bestimmte Straße alle bengalische Läden und Restaurants. Und ich habe jeden Tag einfach im Internet geguckt, was dort gibt. Dann, das war ich war insgesamt 10 Tage in Paris. Und an dem dritten Tag wollte ich dann, sorry, das ist scheiße, ne, Christian. Bad Norris. Kollegen schicken. Ich war überglücklich und aufgeregt im Restaurant. Ich habe gesagt, ich will dort alle Laden, alle Restaurants. Weil du hast viele, viele Lebensmittel, du findest nicht hier in Deutschland, aber dort, du hast so, weil in Bangladesch, wir haben so bunte Gemüse, vor allem, wir haben hundert Art von Spinat und ich vermisse die. Und dann habe ich in Fotos geguckt, dort gibt es Restaurants, sehr authentisches Essen. Ich liebe authentisches Essen. In Deutschland findet man kein bengalisches, authentisches Restaurant. Ich war sehr, sehr aufgeregt. An dem dritten Tag habe ich gesagt, okay, ich will heute dorthin. Und dann, ich weiß nicht, ich war sehr komisch, aufgeregt und dann mit meinen Freundinnen dorthin gegangen, von Metro ausgestiegen und hatte ich sofort das Gefühl, ich bin Bangladesch. Du siehst alle Laden, auch in Bangla geschrieben. Die Männer, alle bengalischen Männer, kaum Frauen, was ist auch typisch in Bangladesch, auf der Straße, sie quatschen, sie trinken, sie rauchen. Überall auf Bangla, sehr, sehr typisches Restaurant. Die Atmosphäre auch sehr typisch. Toilette ist nicht sauber. Also sehr, sehr typisch. Alles ein bisschen komisch, aber alles hat mir sehr Freude gemacht, weil ich vermisse alles. Wenn du Heimweh hast, vermisst du alles. Dann hatte ich ein bisschen Angst, ob das Essen wirklich authentisch ist. Dann sehe ich wirklich, wirklich authentisches Essen. Wir haben alle verschiedene Essen bestellt und wollen alles probieren und sehen, ob es authentisch ist. Dann kam endlich das Essen. Ich habe alles probiert und ich habe auch, es war, ich weiß nicht, 3 Uhr und ich habe auch den ganzen Tag nicht gegessen, weil ich wollte wirklich dort viel essen. Jetzt kann ich nicht essen. Ich kann gar nicht essen und mein Herz war Heartbeat, was ist Heartbeat? Herzdruck.
Herzschlag.
Herzschlag, also, das war Heartbeat.
Ja, wenn es, schnell, also genau, schneller, schneller, schneller Herzschlag. Schnell. Ja.
Das passiert manchmal, wenn ich plötzlich was mich irgendwas triggert, dann normalerweise gehe ich Toilette, schreie mich aus und dann gehe ich zurück zur Arbeit oder Alltag. Das passiert. Aber das war das Stopp nicht. Dann bin ich Toilette gegangen, ein bisschen runter und alles, das geht nicht. Ich kann nichts essen, nichts.
Nein.
Sie haben auch nicht gemerkt, dass ich habe wirklich nicht gegessen. Und dann war ich zur Saal, ich habe mit allen gesprochen, gelacht, obwohl ich war, weil ich bin nicht ein Mensch, der wirklich viel Emotion zeigt. Dann wir waren draußen, im Ampel, wir wollten die Straße, ja. Und dann habe ich, weiß nicht, hatte ich Panikattack oder Burnout. Ich war wie ein Kind auf der Straße so laut und einfach geweint. Und meine Freundin hat zum Beispiel nie gesehen, dass ich weine. Genau, dann habe ich gesagt, ich kann nicht diese Straße sehen, ich muss sofort diese Straße verlassen. Und dann, ich war nächste 10 Tage dort. Ich habe mich nicht getraut, wieder diese Straße zu gehen. Genau, das war der Moment, wo ich richtig glücklich war und auch richtig traurig war.
Wow, danke fürs Teilen.
Wow. Ja.
Auch, ja, so ein Thema, unvorstellbar für mich. Also einmal dieses krasse Heimweh, weil das Längste, was ich weg war, waren 6 Monate. Und Es kam leicht, aber das ist was das ist komplett anderes. Und natürlich die, ja krass, die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen und die ganzen Sachen, die dann irgendwie wieder getriggert werden. Krass.
Genau.
Ja, was siehst du als deine Lebensaufgabe?
Meine Lebensaufgabe? Ich fühle mich oft verantwortlich, vor allem wenn ich an meine Bloggerfreunde denke. Und ich glaube, ich habe auch so viele Privilegien bekommen, weil sie leider getötet wurden. Und dann hatte ich so viele internationale Möglichkeiten bekommen, einfach zu kommen, ein neues Leben anzufangen. Und ich wollte eigentlich die Gesellschaft ändern in Bangladesch, aber ich bin im Exil. Deswegen fühle ich mich oft, meine Lebensaufgabe ist, für die Menschen etwas machen. Und das erreiche ich viel auch mit Journalismus und auch Aktivismus. Vor allem die Frauen unter Islam. Genau, das finde ich Lebensaufgabe. Nicht nur an mich zu denken, was mich glücklich macht, wie viel Geld ich verdiene, was ich vielleicht in 5 Jahren will ich ein Haus kaufen, Auto kaufen. Nein, das war nie mein Lebensziel auch. Weil ich fühle mich immer in dieser Gemeinschaft, nicht als individueller Mensch, sondern Gemeinschaft. Ich glaube, das bedeutet auch die Menschlichkeit und die Zivilisation. Ja.
Und gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, wenn du das erreicht hast, dann hast du es geschafft?
Man kann nicht erreichen. Ich glaube nicht, man kann nicht erreichen. Zum Beispiel, wir nennen einen sehr unrealistischen wir nehmen einen sehr unrealistischen Fall, zum Beispiel in Bangladesch, zum Beispiel. Wenn es alles geändert würde, wäre, keine Ahnung, wir haben jetzt Säkularismus, Frauen, Gleichberechtigung, LGBTQ-Recht, niemand stirbt, weil sie oder er Islam kritisiert, alles super, top-Demokratie und alles. Trotzdem fängt ein neues Kapital an. Ein neues Problem an, weil wenn du an Natur denkst, ist das ganz normal. Ne? Deutschland ist sehr stark, wirtschaftlich stark, demokratisch und so stark, aber trotzdem gibt es so viele neue Probleme, immer noch. Und wenn so viele Probleme gibt, wenn immer noch so viele Opfer gibt, du hast auch verantwortlich etwas zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich kann irgendwann das erreichen. Vielleicht wenn ich sterbe, das ist der Punkt, dass, okay, ich habe was erreicht.
Gibt es denn Glaubenssätze, Weisheiten oder etwas, nach dem du lebst? Also Religion ist es ja nicht, aber irgendwas für dich?
Also meinst du irgendwelche Slogan oder was ich gerne folge?
Dogmas, ja.
Ja. Ich glaube, ich folge immer nicht, wie schon gesagt, nicht immer an Menschen denken. Das hatte ich, ich glaube, von meiner Kindheit. Auch meine Schwester auch, weil wir hatten so viele Probleme. Wir haben auch mit viel Hilfe von Menschen aufgewachsen. Ich glaube immer an Menschen. Aber lass mich ein bisschen überlegen. Ich hatte viele Slogans, viele Sätze in meinem Alltag auch. Eine Sache ist, man kann von jeder Krise lernen. Jeder Krise macht dich stark. Und Privilegien bringen Verantwortung, Verantwortlichkeit. Und wir müssen diese Verantwortung nehmen auch. Das nehme ich immer. Ich bin nicht eine privilegierte Frau, aber in verschiedenen Kontexten bin ich auch privileg. Aber lass mich vielleicht später nochmal überlegen, wenn es mir ein Satz einfällt, vielleicht können wir nochmal.
Ja, nee, klar, voll. Ja. Aber waren ja auf, also ja schon ein paar Sachen, ja? Auf okay. jeden Fall. Ja.
Gut.
Ja, aber gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, da hättest du jetzt im Nachhinein mit deinem jetzigen Wissensstand oder so das anders gemacht?
Anders gemacht hätte.
Andere Entscheidungen getroffen?
Das hat auch eine Freund, wir hatten eine Diskussion mit einem Freund, dass wenn ich eine Magie oder eine Macht bekommen könnte, was könnte sich was ändern, was würde ich ändern? Hatten wir Diskussionen und dann habe ich auch überlegt und dann dachte ich, es gibt eigentlich nichts. Natürlich, es gibt viele Trauma, niemand will diese Trauma, aber verdammt, ich habe von jeder Trauma so viel gelernt. Ohne das bin ich niemanden. Weißt du? Natürlich, ich wünsche mir ein Leben mit Vater, ein normales Leben, Vater, Mutter. Natürlich will ich auch nicht im Exil leben, aber alle Sachen hat mich so stark gemacht und ich habe so viel gelernt. Wenn ich sage, das will ich ändern, dann muss ich auch die Vorteile, was ich bekommen habe, muss ich auch dann weg. Das will ich nicht. Deswegen, ich glaube, die alle Entscheidungen, auf jeden Fall diese politische Entscheidung, Exil gehen, Aktivismus, habe ich nie einziges Mal diese Gedanken gemacht. Doch, ich könnte vielleicht was anderes machen. Warum habe ich mit Aktivismus angefangen? Warum habe ich das gemacht? Das habe ich nie gemacht. Ja.
Sehr gut. Ja. Sind schon fast am Ende. Ich habe noch ein paar Sätze. Ja. Die einfach, kannst du einfach vervollständigen, was so ganz spontan, was dir kommt. Wenn du das nicht verstehst, sagst du Bescheid. Ich kann am ehesten verzichten auf.
Ich kann
am ehesten verzichten.
Ersten?
Nee, am ehesten, also am besten kann ich verzichten. Kann ich auf was auch immer verzichten.
Verzichten ist etwas
nicht haben. Also nicht meinetwegen. Haben.
Was würdest du sagen? Was ist deine Antwort? Dann habe ich Idee.
Ja, also worauf kann ich... ja, gute Frage.
Zigarette rauchen?
Zigaretten zum Beispiel, genau. Ja, okay, genau. Eher sowas zum
okay,
Beispiel.
Okay, dann ich würde verzichten, was kann ich am ersten...
Also am ersten, was ist am besten zu verzichten für dich? Am einfachsten. Womit hättest du kein Problem, wenn es nicht
da ist? Was ich schon gemacht habe.
Nee, von Dingen, die du jetzt hast in deinem Leben. Oder, ja, Dinge oder Sachen.
Warte.
Ja, du kannst...
Ich muss schauen. Ich kann am ehesten auf das
verzichten.
Aber das ist nicht Vergangenheit, gerade.
Nee, das ist gerade, genau, ja. Ja. Verzichten ist auf Englisch, guck mal kurz.
Ja, verzichten weiß ich, aber in diesem Fall ist... warte.
Ja, to quit ist...
To quit,
sagt. Ja, verzichten auf, to resign, to abdicate, to do without. Ja.
Weiß nicht. Quit. Was ich schon habe, aber ich kann am sofort. Oder?
Genau, was du, also jemand hätte zum Beispiel gesagt, mein Handy geht, mein das Leben, es geht, genau, bei dir glaube ich es auch.
Das kann ich nicht.
Oder rauchen, klar, oder rauchen. Alkohol, oder, ja.
Ja, die geht auch, aber lass mich in diesem Kontext was sagen, ne?
Allgemein in deinem Leben.
Also mit Rauchen rauche ich immer noch manchmal, aber habe ich schon verzichtet. Ich kann
musst auch nicht antworten.
Ich glaube doch, manchmal rauche ich und wenn ich trinke und das, dann mag ich nicht mehr. Ich glaube, das kann ich schon verzichten. Ja.
Das wäre, ja, das wäre doof ein bisschen, aber wäre jetzt nicht schlimm.
Ja.
Ja. Mhm. Und am härtesten würde es mich treffen, wenn...
Am härtesten Manhattan würde ich mich treffen, wenn. Oh Gott, das, ja, ich weiß, auch die andere. Also treffen hier meinte, dass das mir sehr schwer ist.
Persönlich, ja, genau.
Also
ja.
Mein, das ist meine größte Angst gerade. Mein Opa, er hat auch sehr wichtig für mich, der Vater von meiner Mutter. Und er ist 102 Jahre alt und ich habe jeden Tag Angst, dass ich eine Nachricht bekomme, dass er nicht mehr lebt und er wartet auf mich. Deswegen am härtesten würde es mich treffen, wenn ich eine Nachricht aus Bangladesch bekomme. Ja.
Und es ist relativ wahrscheinlich, dass er bald stirbt, wahrscheinlich, oder?
Ja, also
102.
Ja, er ist gesund noch keine so schwere Krankheit. Aber ich hoffe, er kann durchhalten ein Jahr und ich versuche nach Bangladesch zu gehen, ein bisschen, vor allem für ihn.
Ja. Wow. Wow. Ich bin
Mensch.
Das Wichtigste im Leben ist.
Das Wichtigste im Leben ist Freiheit.
Die Welt braucht mehr.
Die Welt braucht mehr die Menschlichkeit und Verantwortung. Wir sind sehr egoistisch und selfish. Wir denken nur an uns. Ja.
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in?
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in mit meiner Mutter im Dorf in Bangladesch, wo ich geboren bin, wo gibt es diese Herd von, weißt du, im Dorf in Asien, man kocht von direktem Feuer im Herd. Und wir sitzen alle, unsere Cousine mit meiner Mutter, und dann vielleicht kommt sie kochen, weiß nicht, 1 Kilo Fleisch für 15 Leute und jeder bekommt ein bisschen. Und ich will am liebsten, würde ich in solcher Situation, dass ich bekomme diese Bissen und mit meiner Mutter und Familie im Dorf in Bangladesch bin. Ja.
Ich träume davon, dass.
Ich träume davon. Ich träume davon wirklich, dass ich natürlich meinen Opa sehen kann. Und ich träume davon auch jeden Tag, dass ich in Deutschland die Journalistin sein will. Ja.
Die bekannteste? Oder
die? Nicht bekannt, nicht, es geht um nicht bekanntesten. Es geht um Journalisten im Exil etwas zu machen. Es gibt viele Journalisten im Exil, aber sie arbeiten nicht auf Deutsch oder nicht für die deutsche Zeitung, deutsche Medien. Ich will die Journalistin sein, komme mit diesem Hintergrund und aktiv auch in deutschen Medien, deutsche politische Themen. Genau.
Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das?
Oh, deutsche Sprache. Nein.
Sorry. Also, ne, wenn du etwas erlernen könntest, einfach so lernen könntest.
Ja, würde gerne lernen, also wie unser Gehirn funktioniert mit Wissenschaft, also Neurologie. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel.
Warum?
Weil unsere Emotionen und alles, traurig, glücklich, Entscheidung, alles, es ist hier in unserem Gehirn. Und wenn ich schon weiß, wie es wirklich funktioniert, und ich habe diese Kontrolle auch. Ich hatte auch sowieso immer Interesse an Neurologie. Und natürlich, dafür Expertin zu sein, man muss studieren, viel lesen und so weiter. Und wenn ich in einem Nackt bekommen kann, würde ich gerne das machen. Dann habe ich auch diese Macht. Ja. Ich liebe manchmal auch Macht, ja.
Wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre das?
Das Gehirn von Menschen zu lesen.
Das Gehirn von Menschen zu lesen. Super, jetzt noch drei Fragen, drei, vier Fragen. Einmal, also Zukunft fragen. Passt noch? Guck einmal kurz, ja.
Ja, einen Moment, jetzt muss ich Plan bekommen. Ich muss lesen, ich sage, es ist die typische. Bin so Geschichte 17 an.
Ja, das nimmst du noch, ja, kurz. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Oh, diese Frage hasse ich.
Ja, ich weiß, aber sie ist trotzdem interessant.
Ich sehe mit einem sehr reichen, weißen Mann zu heiraten, eine Wohnung zu bekommen, ein sehr teures Auto. Nein, das nicht.
Ich war mal kurz irritiert.
Das auf jeden Fall nicht. Ja, wie gesagt, ich will die Journalistin werden in Deutschland, für die deutschen Medien arbeiten. Und ja, ich glaube, das ist, ich denke nicht viel, also was 5, 6 Jahren, aber das ist das Einzige, also, dass ich will die Journalistin werden für die deutschen Medien. Ja, so sehe ich auch.
Und was würdest du für die Zukunft wünschen?
Zukunft wünschen allgemein?
Allgemein oder für dich?
Für mich persönlich, ich wünsche, dass mehr Möglichkeiten und Chancen für deutsche Medien arbeiten als Exiljournalisten. Weil ich sprach jetzt nicht alles im Journalismus. Natürlich spielt große Rolle, aber es ist nicht alles. Mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, auch für die anderen Exiljournalisten hier, das ist sehr wichtig. Und aber gerade mein einziger Traum ist, mein Heimatland einmal zu sehen. Ja, das wünsche ich mir, das ohne Probleme einmal mein Heimatland zu besuchen.
Und unter welchen Umständen würdest du wieder nach Bangladesch zurückgehen?
Weiß ich nicht. Ich beantrage meine Einbürgerung. Seit 6 Monaten warte ich auf einen Termin, meine Unterlagen überhaupt abzugeben zu können in Berlin. Es ist so schwierig in Berlin, obwohl ich alle Voraussetzungen schon lange erfüllt habe. Ich hoffe, hoffentlich, ich kann das in diesem Jahr, ich bekomme meinen Pass. Dann, wenn ich Deutsche bin, habe ich vielleicht wenig Risiko, wenn ich in Bangladesch bin und etwas passiert, dann, weil Deutschland ist verantwortlich für mich, dann kann ich mich trauen, das zu versuchen. Genau, ich will einfach probieren. Es kann verschiedene Konsequenzen sein von der Regierung, von Islamisten, aber das muss ich schauen, wie es ist. Ja. Aber ich würde natürlich, wenn ich gehen kann, würde niemand erzählen, ich gehe einfach zu meiner Familie und bleibe ein paar Tage, dann komme ich zurück ganz heimlich.
Und hast du noch eine Botschaft an dein zukünftiges Ich?
Ja. Traut dich. Traut mich. Weil gesagt, wenn man sich traut, glaubt, ist das der Schlüssel. Wir in unserem Körper gehen, wir haben alles. Alles. Wir müssen nur das probieren. Und wenn wir das glauben, sich glauben, alles möglich. Und ich will mich mehr trauen. Ja, dass ich schaffe das, ich kann das.
Schön, vielen Dank.
Gern.
Danke. So. Wow.
Fertig?
Fertig. Es sei denn, du hast noch was, was du loswerden willst oder auf den Weg geben. Es sei denn, du willst noch irgendwas sagen.
Ob ich jetzt?
Zu mir, zu den Leuten, die das hören oder wenn du magst.
Ja, gerne. Also ich finde, wie du gesagt hast, mein Alltag ist sehr stressig, aber oft, wenn ich solche interessante Projekte sehe, ich versuche teilzunehmen. Nicht nur, dass ich Aufmerksamkeit bekommen will. Natürlich, ich will meine Geschichte laut zu machen, aber ich liebe solche Projekte. Es ist so wichtig. Es ist sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ihr mag solche, es ist ein sehr wichtiges Projekt. Danke dafür. Und Zuschauer oder Zuschauer, ne?
Ja, Zuhörerinnen.
Ja. Ich unterstütze die Gender-Sache, aber für persönlich ist es sehr schwer für mich, weißt du, mit Gender-Zuschauerinnen. Es ist nicht meine Muttersprache, einmal gelernt und wieder mit Stern. Es ist nervig. Ich bin kein recht konservative Frau, aber es ist sehr schwer. Aber ja, Zuhörerinnen. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr alle kann etwas machen. Jede individuelle Mensch kann was machen. Ich hoffe, dass unsere Geschichte bewegt euch ein bisschen und ja, ihr könnt was machen, ein Stück, ein bisschen diese Welt zu ändern. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Schönes Schlusswort.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.